War auch ein bisschen komisch, weil du dann auf einmal als 18-, 19-Jähriger einfach mehr verdienst als deine Eltern. Und es ist dann auch erstmal so ein Gefühl oder so ein Moment, wo du selber überlegst, okay, krass.
Meine, es kommt immer so rüber, man darf als Christ ja irgendwie nicht reich sein und sollte nicht viel Geld besitzen am besten und so.
Reichtum an sich ist nichts Schlechtes, aber passt auf, dass ihr nicht stolz werdet, dass ihr nicht euer ganzes Leben an diese vermeintliche Sicherheit hängt. Ihr Reichtum ist jetzt an sich nichts Schlechtes, aber kann sehr, sehr gefährlich werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Fußball mit Vision Podcast. Ihr habt hoffentlich euch die ersten zwei Folgen schon angehört und wisst deswegen auch, von wem der ganze Podcast hier gemacht wird und warum wir das Ganze machen. Trotzdem nochmal eine ganz kurze Info zum Anfang. Fußball mit Vision ist ein Team von aktiven und ehemaligen Fußballprofis, die es einfach auf dem Herzen haben, dass die frohe Botschaft verkündet wird und dass wir uns generell damit auseinandersetzen, was hat der Profifußball wirklich mit dem Glauben zu tun, wie kann man das verbinden. Und mir gegenüber sitzt wie die letzten Male schon Christian Mauersberger alias Maui von den Stuttgarter Kickers.
Vielen lieben Dank. Danke, dass wir jetzt auch zu Wort kommen dürfen, Genki.
So lang war es jetzt auch nicht.
Und ja, Genki, habt ihr, wenn ihr es verfolgt habt, auch schon kennengelernt, Ex-Profi im Nachwuchs einige bekannte Stationen erlebt und ist jetzt hauptamtlich bei uns dabei beim Fußball mit Visionsteam.
Jawohl.
Und wir haben aber noch einen Überraschungsgast heute, worauf ich mich sehr freue, weil ja, wir uns schon sehr lange kennen und es einfach ein Riesensegen ist, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team, dich dabei zu haben, deinen Weg zu begleiten, weil er nämlich in der Bundesliga spielt und Felix Udokai heißt. Von daher vielen Dank dir, dass wir das heute machen können, diese Folge bei dir zu Hause schon mal vorab. Und ich freue mich sehr, auch über das Thema mit dir zu sprechen, oder wir freuen uns sehr, über das Thema mit dir zu sprechen. Und Genki, du hast dir was überlegt, ne, zum Vorstellen.
Genau, also Udo wird jetzt erstmal eine Weile nicht zu Wort kommen, weil normalerweise ist ja so, der Gast stellt sich vor, aber wir haben uns gedacht, komm, wir drei kennen uns auch schon ein bisschen und es wäre doch vielleicht eine angenehme Abwechslung, wenn der Gast sich mal nicht selber vorstellt, sondern wenn der Maui mal versucht, den Udo bestmöglich vorzustellen. Also natürlich erstmal sportlich gesehen. Ich glaube, alles Weitere, deine ganze persönliche Story und so wird sich auch im Laufe der heutigen Folge auch ergeben. Aber Maui, ich will dich mal ein paar Fragen über Udo stellen und Udo, du musst dann sagen, ob es stimmt oder nicht.
Bin
Ist
sehr
okay, Udo,
gespannt.
oder?
Ja, passt. Ist
Also
okay. Ja.
erstmal fangen wir mal easy an. Wie ist Udos voller Name?
Felix Ohis Udokai.
Das zergeht auf der Zunge, ne?
Wunderbar.
Oder?
Schöne
Komplett.
Betonung auch,
Das ist schon
ja.
mal richtig. Okay, Udos Alter?
Er ist 2 Jahre jünger als ich, 26, und hat im September Geburtstag.
Oha, du weißt schon, das hätte ich jetzt
Nach
sogar
meiner
selber nicht gewusst.
Schwester. Meine Schwester hat am 3.
Okay.
8. und 9. 10. irgendwas da.
97er Jahrgang. Auch richtig,
Stark,
ne? Bis
ja.
jetzt soweit so gut.
Wann hast du genau? Am
9.
9. 9.
9. 9.
Also schickt ihm da gerne auch Post. Adresse geht man gleich noch
Freue mich
durch.
über alle Geschenke.
Genau. Und machen wir mal weiter mit den Jugendvereinen. Was waren die Stationen von Udo in der
Erste
Jugend?
Station, eine der wichtigsten auch, würde ich sagen, wenn nicht die wichtigste, weil wir da beide gekickt haben. Der VfB Annaberg 09.
Ganz tief im
Da haben
Osten.
wir uns zum ersten Mal begegnet. Ich weiß noch genau, Udo, du warst 5, 6 Jahre alt, ich auch nicht viel älter. War damals aber Stützpunkttraining. Da kann ich mich echt erinnern, da haben wir das erste Mal miteinander gequatscht. Danach bist du zum Erzgebirge, FC Erzgebirge Aue gewechselt, auch ein großer Verein bei uns im
Im
Osten.
Osten.
Und du bist dann aber relativ früh schon weggezogen, ne? Deine Eltern, beruflich bedingt, bist nach München gezogen, hast dann den Nachwuchs bei 1860 gespielt. Dann kam VfL Wolfsburg, dann kam die Laie nach Augsburg. Ich glaube, da wurde echt schon Damals echt, ne? Ich habe bei Transfermarkt natürlich ein bisschen gespickelt.
Nein, natürlich. Junge, ich wollte gerade sagen, ich sag
wie dem, ein Wikipedia-Buch, ja, ne?
Ich sag dem Jungen, wir machen die Vorstellung von Udo und du bist ihn und der Junge schaut einfach bei dir ganz.
Ja, ich, okay. Ich hab, ganz ehrlich, ja, ich wusste nicht, der, ich habe mal was gelesen mit der Leihe, aber ich wusste nicht mehr von wem zu wem und habe echt reingeguckt. Du bist ja damals nach Wolfsburg gewechselt, ja, wurdest dann ein Jahr ausgeliehen, ne? Nach Augsburg.
Genau.
Und dann hat Augsburg dich auch verpflichtet.
Genau.
Und hat nochmal ein paar Mille nachgeschossen, glaube ich, ne?
So ungefähr.
Genau.
Nochmal Koffer hinterher.
Wusste ich aber tatsächlich auch nicht, ja.
Okay. Ja, siehst du mal.
Ja. Und dann?
Vorbereitung ist alles.
Ja. Ja, aber das war schon, ne? Udo
auch. Und jetzt bei Augsburg und gerade richtig gut dabei. Wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht, ne? Könnte ein goldener Sommer werden. Und würde mich freuen, ne, wenn ihr es packt. Auch für die Region, glaube ich, hängt viel dran. Augsburg International.
Mau, wäre so ein guter Sportjournalist, gell?
Ja,
der goldene Sommer.
Der legt jetzt hier schon alles, ne, ja, in den Mund, schön vorbereiten.
Ich Sky schon kontaktiert, die sollen sich den Podcast anhören und dann schauen wir mal, was da noch möglich ist nach der
Laufbahn. Okay, also dann würden wir dich mal unterbrechen, haben wir lange genug jetzt gehört. dann geht's weiter, jetzt ein bisschen kniffliger. Wie viel Zweitligaspiele hat Udo?
Zweite Liga, hast du nur eine Saison oder zwei Saison maximal gespielt? Ich würde sagen, 30, mehr als 30.
Udo, weißt du es eigentlich genau?
Nee, nicht genau. Aber du hast recht, ich habe nur ein Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich glaube so 24 Spiele, 23, 22 hätte ich jetzt gesagt. Von die Richtung. Ich weiß es nicht.
Guck mal, jetzt muss Genki gucken, ne?
Ey, ich weiß nicht, ob ich es jetzt tatsächlich nicht mal notiert habe, weil ich vielleicht auch ein bisschen davon ausgegangen bin, dass du es auf jeden Fall weißt. okay, wir lassen es mal noch so kurz stehen.
Mhm. Kommt ein Nachteil. Ich sage aber auch, es waren, glaube ich, um die 20.
Ja.
Ne? Okay. Eine Saison.
Dann lass uns mal mit Bundesligaspielen weitermachen.
Ja, 100 hast du geknackt. Müssten an die 150 ran sein, ne?
150?
Ja, glaube ich schon.
Kommt dem nahe, würde ich sagen.
Schon eine Nummer, ne?
Okay, also das habe ich notiert. Es sind 140.
Oh, okay.
Insgesamt, also bei den zwei Vereinen.
Mhm.
Wie viel für Augsburg?
Boah, ich habe vor kurzem, erst zur Weihnachtsfeier, da habe ich ein kleines Geschenk bekommen. Ich glaube, für das 100. Spiel.
Mhm.
Im Augsburger Trikot, deswegen 100, jetzt 5, 106 Spiele.
Also laut Internet 110.
110?
Ja.
Ah, siehst du.
Das heißt 30 für Wolfsburg, 110 für Augsburg. Okay, also ihr als Zuhörer habt jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen. Also zweite Liga lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber es waren auf jeden Fall, es war so die erste Station für dich, ne? 1860, zweite Liga.
Ja.
Was hast du gesagt? 20 Spiele ungefähr.
Ungefähr, ja.
Und dann
Bundesliga-Tore? Ich glaube, das wäre auch, weißt du selber, ne?
Ja, ich habe jetzt ja ordentlich gescheppert nochmal in letzter. Ja, ich habe eine Regel. Ein Tor pro Jahr.
Mhm.
Deswegen würde ich sagen, fünf Bundesliga-Tore?
Fünf.
Fünf oder vier?
Ist als Stürmer nicht schlecht, ne?
Ich habe es tatsächlich auch nicht notiert, aber hey, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube nur drei. Kann das sein?
Hey, ja, wirklich.
Du hast es gegen Dortmund gemacht, das Kopfballtor.
Ja.
Gegen Heidenheim, war ja auch diese Saison.
Ja, oder? War auch diese Saison.
Das heißt,
da habe ich meine Quote schon weit übertroffen.
Und jetzt?
Halt in Wolfsburg. Da habe ich einen Pokal,
glaube also ich, ein mit Tor Wolfsburg geschossen.
Ja. Und in der Liga hatte ich noch ein Tor.
Okay, das heißt also, vier Liga und einmal Pokal wahrscheinlich.
Sind zu hoch gegriffen bei sechs
Toren. Ja, das ist schon mau.
War schon Spiel Sinn,
ne? Genau, ja, soweit mal. Ich glaube, dann haben alle auch so einen Einblick bekommen. Also auf jeden Fall schon gestandener Bundesliga-Profi, kann man wirklich sagen, mit 140 Bundesliga-Spielen und schon viel Profiluft geschnuppert. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wenn wir dich schon mal hier haben, dass wir ein ganz heikles Thema auch ansprechen. Werden ja noch viele Gäste haben, aber ich glaube, du bist ein guter Kandidat für das Thema Geld beziehungsweise Reichtum. Ja, Mau, was sagst du dazu?
Ja klar, zum einen natürlich auch im christlichen Kontext, ne, ist das immer so eine Frage. Wir hatten das Thema vorhin mal kurz, ne, im Auto, dass es auch so ein bisschen, ja, in man redet nicht gern drüber, ne? Gemein, es kommt immer so rüber, man darf als Christ ja irgendwie nicht reich sein und sollte nicht viel Geld besitzen am besten und so. Und dann im Thema Fußball auch, ne, ist auch eine Riesendiskussion, ja, gerade mit den ganzen Transfers mit Saudi-Arabien, wie viel Geld pumpt man da noch rein in das ganze Geschäft? Und jetzt sind wir ja ein Podcast, der beides verbindet, den Glaube und den Fußball. Und da, glaube ich, gibt es echt einige spannende Fragen, die natürlich unsere Zuhörer auch sicherlich dann haben und die auch uns immer wieder fragen, du, wie ist es eigentlich bei den Jungs, die bei euch Bundesliga spielen und so weiter? Und da freue ich mich jetzt einfach sehr drauf, das mit dir ein bisschen gemeinsam auszupacken.
Also ja, es wird richtig spannend auf jeden Fall. Und meine erste Frage, die wäre jetzt einfach auch mal so ganz provokativ, aber ich würde dich jetzt fragen, Udo, würdest du von dir selber aus sagen, dass du reich bist?
Ich hätte eher als erste Frage erwartet, würdest du nach Saudi-Arabien gehen?
Stimmt.
Ja, aber, ja, kann man auch noch einfügen. Aber es ist eine gute Frage. Gehen wir straight rein. Ich würde sagen, ja, also was heißt, ich würde sagen, ich muss es fast schon sagen. Wenn man jetzt rein von den Fakten geht, klar, muss man nochmal auch vielleicht fragen, was heißt wirklich reich sein? Wie ist es auch genau gemeint oder wie würden wir das definieren? Aber ja.
Ja, es ist schon beantwortet.
Ich glaube, du bist reich. Ja, in der Hinsicht, ja.
Mau, würdest du sagen, dass du reich bist?
Ja, auf jeden Fall auch. Wir haben uns ja auch in der Vorbereitung schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Das ist echt die Frage, womit vergleicht man das, ne? Und ich glaube, unser Standard in Deutschland ist sehr, sehr hoch. Und ich darf ja auch mein Hobby mittlerweile zum Beruf machen oder schon viele Jahre da drin leben. Und natürlich ist im Vergleich zu einem Bundesliga-Gehalt oder mit Cristiano, dann bist du im Vergleich zu Cristiano wahrscheinlich nicht reich und ich im Vergleich zu einem Bundesligaspieler nicht reich. Aber ja, für den anderen Teil in Deutschland oder generell global betrachtet, sind wir alle reich.
Ja, absolut. Also wenn man so vergleicht, ne, du hast jetzt einen Ronaldo, der, keine Ahnung, ich habe das mal so ganz schnell in Google eingegeben, 260 Millionen im Jahr macht. Ich keine Ahnung, das ist wahrscheinlich mit Werbesachen und so.
Das hat mal irgendjemand auf die Sekunde oder Minute runtergebrochen. Ja. Ich weiß die Zahlen nicht mehr. Aber dachte ich mir auch, ne? Der geht kurz in die Küche, zum Kühlschrank. Und verdient so viel wie ich im ganzen Jahr oder in 10 Jahren.
Ja, und dann lass es mal runterbrechen. Dann weiß nicht, was verdient ein Bundesliga-Profi? So die, vielleicht die nächste Ebene. Was verdient der im Jahr?
Bandbreite ist natürlich auch sehr groß.
Ja.
So zwischen den Vereinen.
Lass mal eher noch die obere Sparte nehmen.
Okay.
Weil das sind ja auf keinen Fall 260, ne? Das ist auf jeden Fall deutlich weniger.
Es ist weniger, auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal Bayern nimmt, Dortmund, Leipzig, der kommt vielleicht noch in die
Hoffenheim
Sphäre rein, Hoffenheim, Leverkusen, die natürlich auch so ihre Investoren hinter sich haben oder auch Commerz eben hinter sich haben. Ja, in der Regel würde ich sagen, Jahreseinkommen zwischen 6 bis hin halt zu 20 Millionen, aber jetzt die Top-Spieler.
Ja.
Also, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja, nee,
da
es geht ja nur so eine grobe Einschätzung.
Ja,
also wir sehen, wir haben schon mal von 260 gehen wir runter auf zwischen 26. Ist ja schon mal krass. Das heißt, na, wie differenziert man jetzt? Der eine ist reich, ist der andere nicht mehr reich. Und dann geht es halt natürlich immer weiter runter. Na, dann hast du zweite Liga, dritte Liga, die alle noch davon leben können, die sich glücklich schätzen können, Maui, wie du schon gesagt hast. Aber wo halt die Frage ist, okay, ab wann ist man halt nicht mehr reich? Und dann hat man wieder, sag ich mal, jetzt so die deutschen Normalverdiener, die jetzt, keine Ahnung, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber sagen wir mal 2,5 brutto oder so im Monat bekommen. Ja, die würden sich wahrscheinlich in erster Linie nicht reich als reich bezeichnen. Aber du, Maui, hast es schon angesprochen, wenn wir in andere Teile der Welt, in die meisten Teile der Welt schauen, dann ist das, glaube ich, obere 1 oder 3% der reichsten Menschen hier, die wir in Deutschland sind. Also man sieht schon, Reichtum ist eigentlich schon was Subjektives. Ne? Du kannst nicht sagen, der ist reich, der ist nicht reich. Und das ist dann schon ein spannendes Thema, auch wenn die Leute dann eben immer oftmals so hämisch halt sagen, ja, die Fußballer, die verdienen ja viel zu viel und so. Klar, du kannst es immer in eine gewisse Relation setzen, aber die Frage ist dann, ab wann bist du reich? Und da finde ich es dann spannend, weil wir dann ja auch sagen, okay, wir haben jetzt viel über den Fußball geredet, aber Fußball mit Vision, ich habe schon angesprochen, beschäftigt sich immer auch mit der Komponente Fußball und Glaube. Und da würde mich jetzt halt interessieren, weil du auch schon gesagt hast, je nachdem, wie man Reichtum sieht, wie würdest du für dich Reichtum bezeichnen?
Boah, das ist eine, also das ist eine große Frage. Würde ich vielleicht ein bisschen auch fächern in verschiedene Teile. Zum einen, klar, haben wir gerade auch den finanziellen Aspekt betont, dass wir ja alle auch Geld brauchen. Wir arbeiten alle. Wird auch so in der Bibel ja auch beschrieben, dass wir auch arbeiten sollen. Wir sollen jetzt nicht faul sein, irgendwie uns hinlegen und sagen, ja, es wird schon von selber sich regeln. Die Bibel betont es auch, eben arbeiten sollen, wir sollen fleißig sein, eben so in der Hinsicht der finanzielle Aspekt. Aber das Thema reich, also kann man ja in allerlei Dinge auch irgendwie beziehen. Kommt jetzt eben nochmal eben auch in der Bibel nicht nur in der finanziellen Hinsicht dazu.
Ja, ist auch spannend, ja.
Sondern auch einfach von den Wesenszügen von Gott selber, dass er ein reicher Gott ist, der reich ist an Güte oder reich ist an Gnade oder auch reich an Vergebung. Also es sind dann immer so auch Wörter, die mir so einfallen, wenn ich an das Wort reich denke. Deswegen würde ich das vielleicht so ein bisschen unterteilen. Ja, es gibt so Wesenszüge, die natürlich auch wir innehaben, wo wir vielleicht reich sind. Ich weiß, Mau, du bist reich an Freude, so.
Also danke, Bruder, danke.
An deiner Kommunikation erlebe ich immer wieder neu, auch wenn man irgendwo an Veranstaltungen ist und wenn wir mal zusammen sind, so auf Veranstaltungen, und ich sehe dich irgendwo oder ich suche dich irgendwo, ich finde dich dann immer bei Leuten, die wo du unterwegs bist, mit denen redest.
Kurz innehalten, wo wird gelacht? Da ist Mau.
Da ist Mau, kann man aber so sagen.
Mau ist auch reich an Sarkasmus.
Sarkasmus?
Echt? Ja? Finde ich das auch.
Ja. Da ist er auch reich dann.
Ist er auch gut dabei. Ja, auch eine gute Ladung.
Ich wusste, dass da jetzt irgendeine Spitze noch kommt, aber ich nehme es echt sehr herzlich an. Vielen Dank.
Nee, würde ich auch als positiver Reichtum bezeichnen. Aber ja, es ist echt eine gute Unterteilung. Also ich finde, die vielleicht schon länger auch im Glauben unterwegs sind, die haben das vielleicht auch schon öfter gehört. Ne? Wenn du regelmäßig in der Bibel liest, liest du immer wieder, okay, Gottes Wesenszüge werden als Reichtum bezeichnet. Aber ich glaube, wenn du wirklich nicht viel mit dem Glauben zu tun hast, wo ich ja auch hoffe, dass hier Leute zuhören, die einfach sagen, hey, ich finde das grundsätzlich interessant, will mir das mal anhören, vielleicht auch mal eine ganz neue Perspektive, ne, dass nicht nur materieller Besitz Reichtum auszeichnet, sondern auch diese Wesenszüge in uns Menschen, aber letzten Endes, was ja Gott von sich selber dann auch in uns hineinlegt, seine Wesenszüge, die Reichtum zeichnen, also richtig.
Ja, und ich glaube schon trotzdem auch, dass sehr viele auch in der Gesellschaft mittlerweile auch drauf kommen, es ist ja kein Geheimnis, dass die Gleichung nicht aufgeht. Je reicher du bist, je mehr Besitz du hast, je mehr materielle Dinge du besitzt, desto glücklicher wirst du.
Ja, genau.
Ne, das zeigen all die Menschen, die wirklich berühmt sind, ob jetzt im Fußball oder nicht, die danach halt in ein Riesenloch fallen oder sich das Leben nehmen, weil man merkt, das hat halt nicht das Herz gefüllt.
Ja.
Ne? Und da ist natürlich dann die Frage, okay, krass, also wenn es in der Bibel steht, dass Gott reich ist, dann muss es ja auch wirklich was sein, ein anderer Reichtum, von dem da häufig die Rede ist. Und nicht,
aber vielleicht nicht unbedingt anderer Reichtum, sondern, jetzt wird es ganz deep, wahrer Reichtum. Ne? Weil wenn du überlegst, warum wollen die Menschen reich werden, gibt es ja verschiedene Aspekte. Sie wollen zum Beispiel
Sicherheit.
Reich werden. Genau, dass sie in allererster Linie Sicherheit haben. Dass sie einfach sagen, okay, egal was passiert, was weiß ich, wenn mein Auto kaputt geht, kann ich mir sofort ein neues kaufen. Wenn ich was zu essen brauche, kann ich mir holen, was ich will. Wenn ich gut aussehen will, kann ich mir holen zum Anziehen, was ich will. Also Sicherheit, dann auch ein Stück weit Freude, ne, dass man sich sagt, okay, wenn mir langweilig ist, dann kann ich mir ein Ferrari kaufen, weil das gibt mir in dem Moment kurz Freude. Oder so in der Art. Also das ist auch ein Aspekt, weiß nicht.
Bei Sicherheit kann man ja auch Unabhängigkeit mit dazu nehmen.
Genau.
Ist ja auch von vielen der Wunsch, dass man sagt, ich will selbstständig sein, einfach unabhängig. Ich kenne mir das aus der Jugend. So, der erste Schritt ist, ich will unabhängig von meinen Eltern sein.
Ja.
So, ich will mein eigenes Geld irgendwie verdienen, meine eigenen Sneaker mir kaufen, das mir holen, was ich möchte. So, das ist ja eigentlich so der erste Schritt, sage ich mal, woran ich mich jetzt erinnern kann, wo ich noch weiß, okay, früher, das fängt dann mit 15, 16 irgendwann mal an.
Erstes verdientes Geld,
genau.
Und dann wirklich Freiheit. Gefühl
zu. Wo man selber einfach Herr sein kann über, übers Geld oder über seine Finanzen.
Ja, stimmt. Mal. Unabhängigkeit ist auch ein richtig guter Punkt.
Aber natürlich auch Einfluss und Macht, ne?
Ja.
Also, ja, schon häufig finde ich auch negative Aspekte, die damit einhergehen. Ne? Ja. Wenn du halt wirklich, weil das sind wir auch bei einem spannenden Vers, dass ja Geldgier die Wurzel allen Übels ist. Ne? Und ich finde das einen spannenden Vers. Ich habe früher natürlich immer gedacht, okay, man, das ganze Geld ist Mist und keine Ahnung. Und ich, wie gesagt, das, was auch bei vielen Leuten so im Kopf dann ist oder bei vielen Christen, man muss irgendwie arm sein und so, aber da ist ja schon die Rede von Geldgier. Aber natürlich ist es häufig so, wenn du halt reich wirst oder je mehr Geld und materielle Sachen du dir anhäufst, ist die Gefahr natürlich umso größer, dass du wirklich gierig wirst und dass du halt andere Früchte hervorbringst, als die Früchte, die der Geist Gottes hervorbringen sollte oder hervorbringt.
Ja, was eigentlich auch voll paradox ist, ne? Weil du denkst eigentlich, okay, wenn jemand viel Geld hat, dann wird er auch großzügiger, weil er sich denkt, ja, ich kann es ja auch wirklich großzügig sein, weil ich habe viel Geld, aber es ist halt einfach nicht so, ne? Das ist eine Lüge. Oftmals, dass die Leute, die, also ja, nicht pauschal gesagt, aber oftmals, dass die Leute, die reich sind, eigentlich dann noch mehr drauf schauen, dass sie noch reicher werden oder reich bleiben auch. Ja.
Deshalb finde ich es auch so cool, einfach mit dir darüber zu quatschen, weil natürlich du Bundesliga-Profi bist und mit jedem, mit dem ich rede und sage so, hey Felix, Udo ist bei uns mit dem Team und keine Ahnung, die meisten wissen das ja auch verfolgendes. Und die, die dich kennen, sagen alle, hey, das ist Wahnsinn, er ist so bescheiden. Das ist ja ein riesen Kompliment für dich, freue mich da immer direkt mit und kann so sagen, boah, Wahnsinn, er ist so großzügig, wie offen du mit deiner Wohnung umgehst, wie viele Leute du immer wieder einlädst und wirklich, wie bescheiden du lebst als Bundesliga-Profi, da merkt man einfach, dass du eben ja auch irgendwie
anders damit umgeht, ne, so.
Genau.
Machen super Werbung für mich hier.
Ja, echt. Aber muss ehrlich sagen, das ist mir tatsächlich auch, als ich zum ersten Mal reingekommen bin bei Udo, aber auch bei anderen, die wir schon besucht haben, andere Profis, wir haben ja auch fürs EM-Projekt jetzt viele Interviews gemacht mit zweite Bundesliga, dritte Bundesliga und Profi, und auch bei Udo ist mir das aufgefallen, dass du dir eigentlich denkst, okay, zumindest bei der Bundesliga kommst du auf jeden Fall in eine Villa. Also hätte ich mir jetzt schon so gedacht, wenn ich jetzt nicht so viel Kontakt hätte mit Bundesliga. Du kommst einfach mindestens in ein großes Haus. Und zum Beschreiben, also wir wollen jetzt nicht zu privat werden, aber bei Udo kommst du in eine verhältnismäßig kleine Wohnung.
Und dann hast du schon mal angefragt? Wir machen doch manchmal so, oder? Wir machen doch diese...
Meine Geschichte. Ja, ich ich kann nichts zeigen. Es ist ein Bruchbude.
Ja. Aber das ist ja schon spannend, weil wie du gesagt hast, dann würde uns halt interessieren, wie kommt das oder wie gehst du generell damit um, dass du halt, wie wir schon gesagt haben, verhältnismäßig reich bist, wenn man andere in Deutschland auch anschaut, was die verdienen, wie du damit umgehst.
Mich würde auch tatsächlich vorweg noch interessieren, wann vielleicht der Moment war bei dir in der Karriere, wo du gecheckt hast, weil dich haben ja die Fragen auch irgendwie bewegt, ne? Und irgendwann kommt ja dann der Moment, wo du halt vom Jugendspieler dann wirklich zum Bundesligaspieler reifst und dann sitzt du da mit deinem Berater oder mit deinen Eltern, siehst die Zahlen vor dir liegen, unterschreibst das Ding und du warst ja schon gläubig auch zu dem Zeitpunkt, oder? Wo du deinen ersten Berufsvertrag unterschrieben hast?
War so parallel, genau.
Parallel?
Ist alles so parallel geschehen, sage ich mal. Als ich kurz davor meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben, da bin ich auch in der Zeit, dann eben 18, 19 Jahren, bin ich parallel dazu in Berührung gekommen mit dem christlichen Glauben. Und ich komme aus einem Elternhaus, wo wir schon ja ab und an mal in die Gemeinde gegangen sind, auch in die Kirche, mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Aber es war zu Hause jetzt nie irgendwie was Lebendiges, deswegen kann man eigentlich sagen, wusste so, okay, wir sind so ein bisschen im christlichen Glauben verankert, aber zu Hause hatte das jetzt eigentlich keine große Rolle gespielt und deswegen hatte ich auch gar keine Ahnung über, sei es Bibel, Jesus, Evangelium, all diese Schlagwörter, die haben für mich, ja, waren einfach, hatte ich keinen Plan, was es heißt, was es bedeutet in der Tiefe auch. Und dann eben kurz davor, was du gerade gesagt hast, Mau, dass ich die Jugendstation durchlaufen habe. Und kurz davor bin ich dann eben berührt gekommen mit dem christlichen Glauben. Mein bester Freund hat mir so eine Kickerbibel geschenkt. Und da ging dann eben alles ein bisschen los, wo ich so Fragen hatte in meinem Leben, was ist der Sinn meines Lebens, etc. pipapo. Das ist jetzt ein anderes Thema, ich weiß, aber... Jetzt
sprechen wir vielleicht mal anders drüber in
der weiteren Folge. Genau, einfach nur kurz zum Background. Und weil du gerade auch meintest, im Jugendalter, also ich habe, glaube ich, mit 16 habe ich meinen ersten Jugendvertrag unterschrieben. Ich weiß nicht genau, wie hieß es damals? Hieß es Jugendvertrag?
Ja, ich und weiß, was du meinst.
Also es gab da schon noch Unterschiede.
Das ist so Vereinbarung. Ich weiß gar nicht, ob genau. Das bei mir Vereinbarung hieß oder so. Es war noch nicht
war
so
War das bei 60, krass. Oder?
Das war bei 60, genau. Mhm. Also ich war dann in der Jugend bei 60, ab meinem 11. Lebensjahr.
Wie viel war das da mit 16?
Und mit 16... Das waren,
gleich in die Zahlen.
Ja, das waren, ich glaube, 250 Euro.
Mhm.
Also andere würden jetzt vielleicht lachen.
Ja, aber ich habe tatsächlich bei Bayern ja in dem Alter gespielt und habe auch, sag ich mal, in Anführungszeichen nur 500 verdient.
Okay.
Also das Doppelte.
Auch so im gleichen Alter?
Also mit 16, ja, genau, auch im gleichen Alter. Ja, wobei man auch sagen muss, heute ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr.
Was anderes, ja.
Ah, es war jetzt vor 14 20. Jahren bei mir. Ja, gefühlt 20. 30.
Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Ja.
Es ist witzig, weil ich habe auch erst vor kurzem mit ein paar Mannschaftskollegen drüber geredet. Mhm. Wir sind so ein bisschen die Jugendspieler von früher durchgegangen. Wer war so richtig ein krasses Talent? Mhm. Wer war schon früh so gehypt und man wusste, okay, der wird ein richtiger Star vielleicht, der es aber dann gar nicht geworden ist.
Mhm.
Und da hat man auch gemerkt, da haben wir dann festgestellt, es ist Wahnsinn, wie früh schon junge Spieler viel Geld an die Hand bekommen.
Mhm.
Und das ist mir erstmal aufgefallen, okay, im Vergleich, sind wir wieder beim Thema Vergleich, zu denen im selben Alter habe ich eigentlich sehr wenig verdient.
Mhm.
Was ich aber jetzt im Nachhinein...
Damals deutlich weniger, ne? Wir hatten das Thema nämlich auch.
Aha.
Und fast alle haben ja irgendwo NLZ, ne? Und das waren schon auch natürlich Zahlen wieder. Für andere ist es wirklich auch...
Viel Geld.
Mit 15, 16 allein schon Kohle zu verdienen.
Ja.
Aber wenn man teilweise, ich weiß ja, man weiß ja auch nicht immer, ob die Zahlen stimmen, ne? Aber wenn man jetzt hört in den NLZs, was da schon so für Verträge unterschrieben werden mit 15, 16, 17, gebe ich dir recht.
Ja, auch dann teilweise Sachen, wo die Familie schon involviert ist, also wo dann irgendwie auch die Eltern schon abgesichert werden mit vielleicht einem Beruf, weil dann die Vereine die Spieler locken möchten und irgendwie abwerben möchten von anderen Vereinen.
Mhm.
Also wo dann schon vieles mit nicht nur Geld, sondern auch Arbeitsstellen, irgendwie die Zukunft irgendwie abgesichert werden soll. Also es gehört noch vieles mehr dazu. Aber da ist mir eben bewusst geworden, okay, krass, im Nachhinein war das gar nicht so viel Geld, jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Kickern in dem Alter. Aber ich war mega, mega happy damals. Ich weiß noch genau, ich bin mit 16 dann da reinmarschiert. Wusste, okay, die wollen mir zum ersten Mal so einen Vertrag anbieten, war mega aufgeregt. Bin mit meinen Eltern rein. Ich hatte damals schon einen Berater auch. Und da haben wir dann natürlich alles angeschaut, den Vertrag durchgelesen. Und da habe ich unterschrieben. Und ich glaube, das waren ein, zwei Jahre.
Mhm.
Und es war auch eine spannende Zeit, weil eigentlich war ich so auf der Kippe, ob ich überhaupt in die nächste Stufe Altersklasse komme, übernommen werde.
Mhm.
Weil ich sehr schmächtig war. Da hat sich dann aber 60 entschieden, nee, wir wollen den behalten und wir geben ihnen einen Vertrag. Es war auch ein ganz einfacher Vertrag. Und ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später, weil ich dann, die Entwicklung war echt gut bei mir, ich bin dann nochmal gewachsen und ein bisschen zulegen.
Boah, ist mal schmächtig, ey.
Ja, das glaubt man nicht so. Jetzt, Kante. Und da hat dann 60 eben auch gemerkt, okay, vielleicht nochmal den Vertrag anpassen, nochmal auch vielleicht weiter verlängern. Und da kam dann die Anfrage zu meinem ersten richtigen Profivertrag. Und das war dann so mit 18. Knapp eineinhalb Jahre später.
Mhm.
Mit 18 Jahren dann. Und da, ja, zweite Liga waren wir in der Zeit.
Mhm.
Und es waren knapp 3 bis 5. Also war auch mit Anpassungen, mit Modalitäten, dass wenn ich so und so viele Spiele mache, meine ersten Einsätze, dass sich das dann auch anpasst, erhöht wird. Also in dem Dreh.
Mhm. Ja. Krass.
Aber den größten Vertrag, das kam dann erst der Bundesliga-Vertrag kam dann wahrscheinlich erst beim VfL, oder?
Das muss man halt auch betonen, ich bin aus der Jugend gekommen von 60.
Genau.
60 damals auch, jetzt nicht, also schon ein bisschen knapper bei der Kasse.
Ja, so auch, also sportlich und finanziell auf dem Absteigen
warst du, ja. Und deswegen würde ich auch nochmal sagen, dem Rahmen war das für einen Jugendspieler, war das gut, okay. Aber dennoch relativ wenig einfach für die Verhältnisse, weil ich eben aus der eigenen Jugend gekommen bin, aus den eigenen Reihen, weil man noch nicht genau wusste, okay, schafft er es wirklich auch in dem Profibereich da mithalten zu können. Und klar, dann aber der richtige erste Vertrag, wo man jetzt sagt, auch im Fußballsinne, wo das ja einfach mehr rausgesprungen ist, auch finanziell, das war dann der Vertrag in Wolfsburg.
Mhm. Und war das so, dass haben sich deine Eltern so dann auch drum gekümmert bei dir? Oder, weil wie gesagt, das sind ja dann schon noch Summen, wo ich mir vorstellen kann, da macht man sich dann auch so ein paar Gedanken, ne? Wie lebe ich halt als Christ mit dem Vertrag mit dem Geld? Oder hast du dich da immer dann selber drum gekümmert?
Das war letztendlich alles Learning by Doing. Also klar, ich komme dann aus einem ganz einfachen Familienhaus. Wir haben immer in einer Wohnung gelebt, sei es im Osten oder in München. Meine Eltern waren beide immer arbeiten. Wir hatten eine richtig schöne Kindheit und es hatte auch immer alles so gepasst. Wir konnten ab und zu mal in Urlaub fahren. Aber wir hatten jetzt nie die Riesenmöglichkeiten, dass wir uns irgendwie alles leisten konnten. Aber wir hatten einfach alles. Wir hatten immer Essen auf dem Tisch. Wir konnten ab und zu in Urlaub. Es war voll in Ordnung. Richtig schön. Und dann aber natürlich haben wir auch gemerkt, hoppla, jetzt müssen wir schon noch lernen, wie wir damit umgehen. Und deswegen waren meine Eltern eigentlich von Anfang an, waren die echt mit dabei. War auch ein bisschen komisch, weil du dann auf einmal als 18-, 19-Jähriger einfach mehr verdienst als deine Eltern. Und es ist dann auch erstmal so ein Gefühl oder so ein Moment, wo du selber überlegst, okay, krass. Und dann aber auch realisierst, so was ist eigentlich der Durchschnitt eines Einkommens in Deutschland für einen normalen Bürger, sage ich jetzt mal, für meine Eltern. Ich glaube, das war voll gut, so schon früh auch zu merken, dass meine Eltern mit dabei waren, mir immer wieder so ein Feedback auch gegeben haben, ich so einen Einblick auch in ihr Leben immer wieder hatte, was wir uns leisten konnten, was eben so ein No-Go war, weil das dann über unsere Preisgrenze gegangen wäre. Ich glaube, da haben meine Eltern mir echt ein gutes Fundament mitgegeben. Einfach schon früh zu lernen, wie ich mit Geld umgehe. Die hatten mir auch immer so ein bisschen Taschengeld gegeben, so ab 12 Jahren. Aber immer so eine gewisse Grenze eingebaut. Das war nie so das Maßlose, dass ich gesagt habe, jetzt hier, nimm das und mach, was du willst. Und die haben schon drauf Acht gegeben, Junge, was machst du damit? So, das kriegst du, dann kannst du halt das holen. Aber dennoch auch eine gute Grenze eingehalten. Ich glaube, das war so ein gutes Fundament von zu Hause, von meinen Eltern. Und dann natürlich auch mit 18, 19 Jahren der Glaube an Jesus, wo ich zum Glauben gekommen bin, wo sich dann nochmal vieles auch von meiner Perspektive, von meiner Ansicht natürlich auch verändert hat.
Ja, das, und da kommen wir jetzt
zu dem Nächsten. Ja, da haben wir drauf gewartet.
Also wir wissen jetzt, glaube ich, dass man bei Augsburg mehr als ein Sack Kartoffeln und 2 Putensteaks in der Woche verdient. Aber was bedeutet für dich wahrer Reichtum?
Ja, und vor allem auch, wie gehst du konkret um mit dem Glauben und dem Geld? Ne? Weil es gibt ja schon viele Bibelstellen auch über Reichtum, wie man damit umgehen soll. Und du hast jetzt gesagt, mit 18 hast du zum Glauben so richtig gefunden. Und bis heute, du bist jetzt, was haben wir gesagt, 26, ne? 8 Jahre. Was war das für ein Prozess in den 8 Jahren, mit Gott, Fußball, aber natürlich mit Gott und Geld.
Ja, also ich würde sagen, nach wie vor ein Prozess, wo ich auch immer wieder merke, anpassen, korrigieren, lernen. Aber um mal so ein bisschen beim Anfang zu bleiben, wo ich dann zum Glauben gekommen bin an Jesus, da war dann erstmal einfach viel, viel neu, viele Dinge, die ich davor noch nie gehört hatte, noch nie in Berührung damit gekommen bin. Habe dann auch einfach viel Bibel gelesen, wollte einfach wissen, okay, was sagt auch die Bibel zum Leben, zum Thema auch Fußball selbst, so wollte ich wissen, okay, aber auch Thema Finanzen eben, wie kann ich damit umgehen, was sind so die Schwerpunkte. Und Maut, deine Frage war,
was für dich, ja, so, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ne, was wahrer Reichtum?
Wahrer Reichtum. Ja, dass ich eigentlich letztendlich dann mit dem Glauben an Jesus hat sich so wirklich wie so eine neue Tür geöffnet für mich. Also es ist man könnte es sagen, was dein Leben wirklich von neu auf verändert, wo du eine neue Perspektive bekommst, ist wie, dass du eine neue Brille aufgesetzt bekommst. Und das ist ja natürlich auch auswirkt auf den Bezug Geld. Und ich dann auch gemerkt habe, okay, die Bibel spricht oft übers Geld auch, weil das ein sehr wichtiges Thema auch ist. Weil ich glaube, es gibt sehr viele schöne Dinge, die man mit dem Geld auch machen kann, auch bewirken kann. Aber Geld kann auch schnell zu einer Quelle der Gefahr werden. Der Bibel spricht auch davon, dass du hast es vorhin gesagt, die Geldgier ist auch eine Wurzel vielen Übels.
Hier kommt ein Kamel durchs Nadelöhr, ne?
Bekannte. Ja, bekannte, sehr...
Wird ja oft auch missbraucht, ne? Dass man halt einfach so sagt, okay, wenn du wirklich reich bist, dann lebst du eigentlich nicht in Gottes Willen, ne? Weil er sagt, du kommst eigentlich nicht ins Reich Gottes, wenn du reich bist. Also auch coole Stelle.
Ja, ich fand es auch gestern. Ich war gestern Abend noch im Gottesdienst.
Ja.
Und ich fand es cool, was da die Moderatorin gesagt hat, ne? Da ging es nämlich auch wieder ums Geben. Und sie meinte, ich habe mich immer früher so schwer getan, weil das immer so ein Thema ist, was man irgendwie, worüber man nicht gerne spricht. Und ich saß unten und da muss wieder eine Gemeinde für Spenden aufrufen. Aber sie meinte dann, als sie selber angefangen hat, mitzuhelfen und mitzudienen in der Gemeinde, hat sie gemerkt, ja, aber natürlich, also es kommt ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Mhm. Also, es sind auch Kleinigkeiten, wenn die Gemeinde danach noch irgendwie jemand backt einen Kuchen, der muss ja das Mehl kaufen. Mhm. Die Gitarre, die oben auf der Bühne genutzt wird. Der Beamer, der, weißt du, wie ich meine? Also, wie gesagt.
Also man stellt sich da manchmal so vor, ja, wenn Gott dafür sorgt, dann lässt das gefühlt von Bäumen wachsen, ne? Und wir Christen zupfen es dann von den Bäumen ab, aber so ist es ja nicht, ne? Sondern es ist ja schon so, dass Reiche auch von Gott gesegnet sind, um eben dann auch solche Sachen zu finanzieren, zu spenden und so weiter. Also, dass man dann schon merkt, dass das Ganze auch gewollt ist. Und ich habe auch einen Bibelvers, wo, muss ich mal gucken, ob ich den schnell finde. Genau. Da steht in 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Okay, also er sagt nicht, den Reichen gebiete ich, arm zu werden und einfach alles zu verkaufen und so. Das in dem einen Beispiel sagt er das ja schon, aber es kommt immer auf den Kontext an, ne? Das ist ganz wichtig, die Bibelstellen nicht nur aus dem Kontext zu ziehen, aber in dem Vers sagt er dann wirklich, okay, Reichtum an sich ist nichts Schlechtes, aber passt auf, dass ihr nicht stolz werdet, dass ihr nicht euer ganzes Leben an diese vermeintliche Sicherheit hängt und wo schon klar gesagt wird, okay, Reichtum ist jetzt an sich nichts Schlechtes, aber kann sehr, sehr gefährlich werden.
Wie gehe ich damit um und welche Priorität hat es in meinem Leben?
Ja.
Ne? Ich glaube, gerade auch an Matthäus, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Mhm.
Ne, also wenn du wirklich die ganze Zeit nur an das Geld denkst, an wie kann ich das vermehren, wie kann mein Konto voller werden, wie gesagt, dann wird dein Herz wirklich an den materiellen Dingen, an deiner Kohle irgendwie hängen.
Mhm.
Aber wie du es vorhin gesagt hast, ne, als du zum Glauben gekommen bist, ich glaube, das können wir alle sagen, in dem Moment, wo sich die Prioritäten tauschen, ne, und Jesus wirklich an erste Stelle setzt, dann rutscht automatisch auch die anderen Themen einfach nach hinten.
Hm.
Und man will ja wirklich auch wissen, okay, was sagt die Bibel dazu? Wie ist Jesus damit umgegangen? Was war sein Lebensstil? Mhm. Ne? Und dann wirklich auch das irgendwie rauszufinden und das ganze Thema auszupacken, ist, wie gesagt, sehr herausfordernd, glaube ich.
Aber das ist richtig, finde ich richtig cool. Ich entdecke das gerade auch immer mehr, so dieses generell Sünde, da gar nicht sich zu sehr drauf zu versteifen, wie vermeide ich diese Sünde, ne, immer so zu denken, okay, wie gehe ich mit Geld um, sondern eher wirklich auf Jesus zu schauen.
Amen.
Und so zum einen, wie er gelebt hat, aber auch, was über ihn geschrieben wird, generell die ganze Bibel. Und dann wird vieles automatisch. Ne? Du kriegst ein Herz, was sich auch danach sehnt, Gutes zu tun und nach Jesu Willen zu leben und dann erübrigt sich schon vieles. Klar, es gibt sicherlich das ein oder andere, was man aktiv angehen muss, aber das ist wirklich, glaube ich, ein Gamechanger generell bei Sünde, aber auch, denke ich, bei Reichtum.
Das würde ich voll unterschreiben. Und das ist, glaube ich, auch genau die Art und Weise, wie ich das versuche oder wie ich auch damit umgehen möchte, dass ich sage, ja, ich muss auf Jesus schauen und ich will auf Jesus schauen. Auf sein Leben, das uns auch gerade gesagt, mal auf sein Vorbild, wie er gelebt hat, wie auch er ein Thema Geld damit umgegangen ist oder was er uns mitgegeben hat durch sein Wort.
Mhm.
Aber ich merke auch, wenn man dann zu sehr auf diesem Punkt irgendwie verharrt oder fixiert ist, okay, jetzt ich habe so und so viel Geld und jeden Tag denkt man darüber nach, okay, wie viel muss ich jetzt irgendwie abgeben, wie viel darf ich für mich behalten, wie viel muss da noch irgendwie finanziert werden, investiert werden, wo soll das Geld jetzt da noch hinfließen, wie kann ich da noch was rausbekommen? Und wie kann ich aber gleichzeitig noch ein guter Christ sein, so ungefähr, damit es dann irgendwie ja alles toll ist und Gott dann sagt, ja, sehr gut gemacht, so ungefähr.
Das
ist voller Excel-Tabellen.
Ja, also es mag Leute geben, die können das, die auch so wirklich einen klaren Plan auch brauchen. Ich finde auch, man sollte sich schon auch gut Gedanken darüber machen, auch ernsthaft darüber beten, okay, was ist vielleicht mein Teil? Ein jeder, den ich vielleicht abgeben soll oder auch möchte, ein Teil, den ich brauche zum Überleben, Fixausgaben im Monat, was ist ein Teil, der ist für Kinder, der ist für meine Familie, für Urlaub, vielleicht für Luxus, kann man in dem Sinne sagen. Das ist gut, aber ich würde trotzdem sagen, über alledem, lass uns auf Jesus schauen, weil ich auch genau der Überzeugung bin, wenn wir auf Jesus schauen, dann wird es unser Herz und unser Leben auch wirklich beeinflussen, unser Handeln, unser Denken, unsere Motive. Und dann wird vielleicht nicht in erster Linie herrschen, wie muss ich jetzt mit dem Geld umgehen, wie muss ich jetzt einkaufen, wie muss ich jetzt, das sind dann alles wie so die Konsequenzen aus dem Blick auf den Herrn, auf sein Leben, auf sein Wort. Und das ist eigentlich so, ich finde auch das Geheimnis des christlichen Glaubens der Nachfolge Jesu, dass man auf ihn schaut, auf seine Herrlichkeit, auf sein Wesen und das wirklich, ja, wie im Nichts sich das auswirkt auf sein eigenes Leben, auf sein Denken, auf unser Denken.
Ja.
Und das ist eigentlich was Wunderbares. Und da jetzt nochmal kurz zurückzukommen, auf den Bogen, auf das den Zug Richtung
wahre
Reichtum. Hey,
den Bogen wollte ich auch gerade schlagen, aber jetzt bin ich gespannt, wie du ihn schlägst.
Wahre Reichtum und eben auch, wie das dann war, wo ich zum Glauben gekommen bin, erstes großes Gehalt, Geld, wie gehe ich damit um? Ich hatte dann am Anfang auch erstmal gar keine Ahnung. Das war am Anfang auch noch nicht so mein Thema, weil ich dann erstmal happy war, okay, ich spiele jetzt in der Bundesliga. Mhm. Da waren erstmal andere Themen so dran, wo ich beschäftigt war, wo ich neugierig war, wo ich lernen wollte. Aber klar, mit der Zeit habe ich dann auch immer wieder gelesen in der Bibel, Geld, Jesus hat dann oft darüber auch gesprochen, auch viele Gleichnisse oder auch in den Briefen im Neuen Testament. Und da war dann wirklich eine Schlüsselstelle, die mich so sehr prägt im Thema Finanzen, die ist aus dem 2. Korinther, Kapitel 8 und 9, sein Brief von Paulus, eben an die Gemeinde in Korinth. Und in diesen zwei Kapiteln betont er, oder geht es um die Geldsammlung der Mazedonier, also einer anderen Ortsgemeinde. Mhm. Und er möchte so ein bisschen, also der Paulus möchte dieses Beispiel der Mazedonier, dass sie eben so wirklich ein Herz hatten.
Freigebig sind, großzügig sind,
obwohl die in einer sehr großen Not gelebt haben. Die hatten eine starke Bedrängnis, man weiß nicht genau was. Aber trotzdem waren die so freizügig oder so, nicht freizügig.
Freigebig.
Großzügig.
Ich glaube, Mazedonier waren auch viel freizügig.
Was heißt, ne?
Herrlich.
Freigebig, großzügig. Und der Paulus möchte dieses Beispiel, dieses gute Vorbild, möchte einfach den Korinthern so vor Augen malen. Mhm. Und jetzt nicht irgendwie gezwungen oder sagen, jetzt macht euren Geldbeutel auf. Das nicht. Sondern er erklärt es wirklich gut. Und dass sie daraus eben so eine große Freude haben, die Mazedonier, aus diesem Geben. Man sagt ja auch, Geben ist seliger als Nehmen. Mhm. Steht ja auch geschrieben. Und das letztendlich auch ein Geschenk ist von den Mazedoniern, auch eine Gnade, also die Gnade des Gebens, würde ich so sagen. Weil die dadurch auch wieder viel Segen auch empfangen haben. Mhm. Auch vor allem diese Freude im Herzen.
Ganz kurz, sorry.
Ja, ich muss auch gleich dann nochmal da.
Weil du hast jetzt 2. Korinther 8, 9 angesprochen. Das will ich halt einfach dann auch noch kurz lesen. Ne? Du hast jetzt richtig schön den Kontext beschrieben und ich habe mir tatsächlich die Stelle auch rausgesucht.
Okay.
Und da steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Mhm. Na, also genau das. Und ich denke, du hast jetzt auch eine Stelle, ne, die ziemlich ähnlich ist.
Die würde ich sogar noch mehr highlighten. Yeah. So, deine Stelle jetzt. Yeah. Aber in Philipperbrief beschreibt es Paulus auch. Er sagt, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem wichtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Also er geht trotzdem wieder drauf ein, auch zum einen, dass es gut ist, sich gegenseitig zu unterstützen, ne? Die Gemeinden alle, dass sie wirklich auch finanzielle Unterstützung brauchen, Aber ich finde es viel cooler auch, wie er das beschreibt, dass er weiß, wie es ist, mit wenig auszukommen, so wie du es auch aus deinem Zeugnis gesagt hast, ne? Aus dem irgendwie bodenständigen Familienhaus und mit wenig umzugehen und dann aber auch mit Dingen oder dann damit zu leben, wenn du halt im Überfluss hast.
Mhm. Absolut.
Und da Jesus auch einfach anzulassen an diesem Punkt, ne? Ja. Und zu sagen, hey, das möchte einfach trotzdem auf dich schauen.
Ja. Und da finde ich halt, um wieder nochmal rüber zu schwenken auf den anderen Bibelvers aus dem 2. Korinther, weil du gerade sagst, Jesus auch ranzulassen. Und das finde ich ist ein wunderbarer Punkt, eben dann, was du gerade gelesen hast, Genki. Das Vorbild in Jesus, der, obwohl er reich war, arm geworden ist. Mhm. Und er ist arm geworden um unsretwillen. Mhm. Also damit ist dann eben gemeint, sein Tod, sein Leben, seine Hingabe einfach, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Schuld. In dem Sinne arm geworden, wenn man auch sich vorstellt, der große Gott, der Allmächtige, wird kommt so selbst. Klein, erniedrigt sich so sehr, kommt in den Stall zur Welt, er reitet auf einen Esel dann ein. Das sind ja alles so Dinge, wo man denkt, ein König eigentlich oder der König aller Könige.
Zeigt doch seinen Wesenszug, ne?
Genau, also wird so arm in dem Sinne und das für uns, und das wird auch in dem Vers beschrieben, den du gerade vorgelesen hast, damit wir durch seine Armut reich würden. Mhm. Und das war eben genau dieser Bibelvers, der mir dann, ich glaube, so relativ am Anfang meines Glaubenslebens dann so, ich den zum ersten Mal gelesen hatte, und der hat mich so umgehauen, weil ich da zum ersten Mal verstanden habe, warte mal, ja, es geht zum einen um Thema Geld, aber der Paulus, der geht noch viel weiter, der geht jetzt auf Jesus hin und erzählt, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Dass eigentlich der allerreichste Mann der Welt, dass der so arm geworden ist für mich. Mhm. Und dass ich jetzt durch seine Armut, weil er für mich so arm geworden ist, jetzt habe ich einen Zugang zu seinem wahren Reichtum eigentlich. Mm. Und darum macht mich das wirklich reich. Ja. Das ist jetzt ein geistlicher also Übergang.
Ja, aber das ist gerade die Sache, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, wenn du jetzt nicht mit dem Glauben aufwächst, dann kommst du nicht auf die Idee, dass du außerhalb vom materiellen Besitz reich werden kannst. Aber wie schön das dann durch die Bibel so zu lesen, weil man könnte den Vers ja auch missbrauchen und sagen, ne, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du reich, so steht es ja in der Bibel.
Ja.
Aber eben nicht reich in dem Sinne, dass er dich mit Geld, mit extrem viel Geld segnet, gibt es auch, aber wird nicht primär dadurch ausgesagt, aber wie du es dann auch verstanden hast für dich, dass es eben dieser geistliche Reichtum ist. Und ich habe da auch eine Parallelstelle in Philipper 4,19, wo er sagt, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also eigentlich genau dasselbe. Ne? Ja. Du wirst reich. Also wir haben eigentlich einen Mangel, weil wir haben vorhin schon gesagt, dieser ganze Reichtum und so, diese vermeintliche Sicherheit ist keine Sicherheit. Also auch wenn das vielleicht temporär, jeder, der reich ist, wird es irgendwann an den Punkt kommen, wo er das auch sagen wird.
Steve Jobs ist mir gerade so eingefallen als Beispiel.
Ja, genau.
Also und
viele andere
sagt er das?
In ihren Biografien.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nur, dass er lag ja dann auch im Sterben. Und dann waren so im Sinne seine letzten Worte, so dass er wirklich gesagt hat, ja, all die Jahre hat er für Empfindungen und für weitere Entwicklungen gesorgt und versucht, dann noch was rauszuholen. Aber war einfach sehr wenig da für seine Familie. Und das ist so im Nachgang eigentlich genau das, was er bereut, dass er eigentlich das Leben nicht wirklich gelebt hat. Und also es
muss ich auch an Salomo gestorben denken, ist. Oder? Salomo, Prediger.
Ist auch so eine,
wenn du sein Zeugnis mal liest am Ende, ne, er hatte alles, jeden Reichtum als König, Frauen und so weiter und sagt, das ist nicht der Reichtum, der das Herz füllt.
Und da appelliere ich auch wirklich, weil ich denke mir, viele Leute trachten ihr Leben lang nach diesem Reichtum. Die meisten kriegen diesen Reichtum auch nie und sterben dann oftmals in diesem denken, dass sie glücklich wären, wenn sie reich wären. Aber wir haben zum einen in der Bibel, aber zum anderen auch in so vielen Biografien von Leuten schon das Vorbild, wo sie einfach sagen, ja, mich hat's nicht glücklich gemacht. Und ich finde, das sollte wirklich allen immer wieder wirklich ein Beispiel, ein Mahnmal eigentlich sein, da erst gar nicht reinzukommen. Und ich denke, viele denken sich jetzt vielleicht auch, die wirklich vielleicht entweder in Deutschland noch aus geringeren Gesellschaftsschichten kommen oder dann wirklich, vielleicht hört man uns ja auch in anderen ärmeren Ländern, ich weiß es nicht, aber es hört sich vielleicht im ersten Augenblick so an, ja gut, ihr habt ja leicht reden,
ja.
Aber wir können die Situation ja nicht wirklich ändern und trotzdem sind wir gesegnet, weil wir in den jetzigen Momenten das eben schon erkennen dürfen. Und so wie Paulus, wie Mauer vorhin vorgelesen hat, Paulus hat verschiedene Stufen auch erlebt, verschiedene Situationen.
Lebenssituationen, ja.
Ja, wir vielleicht auch, man weiß es nie. Aber trotzdem, denke ich, darf man das jetzt schon aufsaugen, egal in welcher Situation man ist. Und Gott bitten, dass es so in das Herz brennt, dass es, wenn dann sie die Situation da sind, man es auch noch mehr so anwenden kann. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es auch jetzt schon anwenden können, weil wir haben ja am Anfang auch schon gesehen, man kann immer reicher werden. Ne? Man kann sich immer mehr wünschen. Man kann immer mehr sagen, ja gut, ich habe zwar jeden Tag Essen auf dem Tisch, aber ein Ferrari kann ich mir trotzdem nicht leisten. Oder dass man dann sagt, ja okay, ich habe vielleicht ein großes Haus, aber ich muss vielleicht nach dem Fußball dann trotzdem auch weiter arbeiten, weil es mir dann für dieses große Haus nicht weiterreicht. Und Cristiano Ronaldo muss sich darüber keine Sorgen machen. Na, also,
und deshalb finde ich es wichtig, sich auch immer wieder selbst zu reflektieren und vielleicht auch ein paar Fragen mitzunehmen, die wir, glaube ich, alle gerne unseren Zuhörern mitgeben möchten, vielleicht auch nochmal zum Reflektieren. Ich denke zum einen, was ist wirklich das Ziel in meinem Leben? Ne? Dass sich das jeder stellt, egal ob du schon mehr über den Glauben weißt oder auch nicht. Dann die Frage auch, in welche Dinge möchte ich investieren? Sind es wirklich irdische Dinge, die vielleicht auch eine Bürde sein können? Die vielleicht wirklich auch zu fragen, okay, was bringt es für mein Leben auch? Oder möchte ich einfach ins Reich Gottes investieren? Sind das die Dinge ins Himmlische? Will ich mir da himmlische Immobilien, habe ich letztens in irgendeiner Predigt gehört, nicht irdische Immobilien, sondern will ich mir himmlische Immobilien bauen oder einfach da investieren? Und vielleicht auch noch eine Frage, die mir auch so ein bisschen geholfen hat in den letzten ein, zwei Jahren, weil das auch ein Punkt war, den ich immer noch am Durchdenken bin oder am Reflektieren bin. Fördert es meine Nachfolge oder hindert es mich in meiner Nachfolge?
Das ist ein guter Punkt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das sind so Sachen, ja, einfach so Fragen, die man im Herzen bewegen kann und einfach mit Gott auch im Austausch sein sollte. Ja, und einfach im Herzen bewegen könnte.
Ja. Ja, wir haben jetzt viele Dinge angeschnitten. Ne? Wir haben jetzt schon über eine Stunde, glaube ich, oder knapp an der Stunde. Wir wollen dann auch irgendwann Schluss machen. Und ihr könnt auch gerne Fragen...
Ja, 90 Minuten lag es heute, oder?
Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall könnt ihr auch noch Feedback geben, ne, wenn ihr es hört, wenn euch noch viele Dinge dazu einfallen. Wir können vielleicht da auch nochmal eine zweite Folge drüber machen. Vielleicht auch mal mit einem richtigen Bundesliga-Profi, dann der Champions League.
Der musste.
Nee, Spaß. Aber ja, klar, also wie gesagt, wir haben vieles angeschnitten. Du hast jetzt nochmal ich glaube, Matthäus-Evangelium, ne, wo es nochmal um...
Die Bergpredigt, ne?
Ja, es gibt so viele coole Stellen noch, über die man reden könnte. Aber ich denke, es war schon richtig viel Schönes, Gutes dabei. Ich weiß nicht, ob es von eurer Seite...
Ich wollte noch eine Lanze brechen.
Ja.
Am Anfang, da wollte ich schon mal reingrätschen, aber da warst du so im Flow. ja, nochmal auch mit dem Thema, das beschäftigt, oder das haben wir schon lange wahrscheinlich gehört, auch die Fragen, dass immer wieder kommt, so ja, die Fußballer sind alle reich und so weiter und immer so negativ behaftet. Mhm. Und das ist vielleicht auch sowas, wo ich sage, ist mir manchmal zu plump und zu, keine Ahnung, allgemein formuliert, weil ich mir häufig denke, die Spieler sind ja nicht diejenigen, die was dafür können. Ne? Also, dass in Deutschland Fußball die Sportart Nummer 1 ist, da so viel Geld reingesteckt wird, viele Sponsoren sich dafür interessieren und es mittlerweile so eine große Lobby ist, auch in England oder mittlerweile auch Saudi-Arabien, wie gesagt, da können die Spieler nichts dafür. Und ich denke mir auch da immer, ne, wenn du einen Zettel vor dir liegen hast, egal ob es jetzt im Fußball ist, in Vertrag, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, er streicht da mal noch 2-3 Nullen und den Rest kannst du noch in die Kaffeekasse mit reinstecken und keine Ahnung, weißt du, ich meine?
Ja.
Also das sind, ich glaube, das auch für jeden mitzunehmen. Natürlich sind Bundesligaspieler gut verdienende Menschen und haben Geld im Überfluss, aber bei jeder Aktion oder bei jedem Fehltritt vielleicht oder keine Ahnung, immer die Spieler dann dafür irgendwie in Verantwortung zu ziehen, finde ich, hat kein Spieler irgendwie verdient. Und deshalb, ja, die Lanze wollte ich einfach noch brechen. Im Namen aller.
Hat's gut durchgezogen, jetzt war so ernst.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einfach ein Sport, der unglaublich viel Aufmerksamkeit
zieht. Jetzt kriege ich einen richtigen Shitstorm.
Ja, wahrscheinlich, wir alle. Ja, aber das ist auf jeden Fall, es ist einfach Angebot und Nachfrage. Ne? Und es wird einfach extrem viel nachgefragt. Dadurch kommt es viele Geld dann auch rein. Und es sind dann oftmals, ja, nicht die Spieler, die schuld sind. Das ist schon ein guter Punkt, ja. Und
deshalb brauchen auch viele Spieler, glaube ich, doch nicht Aufklärung oder sollten auch an die Hand genommen werden, ne? Wenn du da mit 18, 19 schon so einen Bundesliga-Vertrag schreibst. Du kennst auch, ne, die ganzen Beispiele, man redet mit Mannschaftskollegen, dann hört man da wieder irgendwie was und man weiß so, ja, woher will das auch so richtig wissen, wenn auf einmal man anfängt auch so das Leben irgendwie kennenzulernen. Es ist eh alles überfordernd,
das ganze Geschäft. Auch, das ist so ein Knackpunkt, finde ich, weil du ja, es wird ja selten ein Profi-Profi in dem Sinne oder ein Amateur-Profi jetzt mit 25, 26, 27, wo er mitten im Leben steht, wo er vielleicht schon auch schon viele Erfahrungen erlebt hat oder auch Familie hat etc., der sich einfach dann auskennt im Leben, der auch so ein gestandener Mann ist, sage ich mal. Wenn ihr alle Profis Stück weit mit einem Alter von 17, 18, 19, 20, 21 Jahren, das ist ja die Blüte unserer Jahre. Und ich kenne keinen Profi, der dann schon von Anfang an genau wusste, zack, 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 ich gehe da zum Vermögensverwalter, ich mache das und das klar, da muss ich das Geld so streuen und hier muss ich da noch sparen, da muss ich dann die Abzüge machen. Also wie schon vorhin meinte, auch Learning by Doing, also du hast dann auf einmal so einen Batzen, also wenn wir jetzt mal reden von Profifußball, erste, zweite Liga und es geht noch viel, viel weiter. Und jetzt, wir sind jetzt noch so im Rahmen, wir kommen aus einem wohlhabenden Land, Deutschland, wir leben im Westen, wo wir einfach, ja, super Umstände haben. Aber jetzt lass es mal sein, ein Brasilianer, der wohnt seit 15 Jahren in den Ghettos oder in den Favelas, wo auch immer, und kriegt dann ein super Angebot aus Europa. Und da ist er gefühlt wie von 0 auf nicht nur 100, sondern 2, 3, 400. Lebt in einer komplett anderen Welt und verdient auf einmal nicht auch nur 5 Euro, 10 Euro, was schon für ihn viel wäre, sondern auf einmal 1 Million vielleicht. Und das ist eben auch so ein Punkt, den man eben vielleicht da in diesen Momenten nicht sieht als neutraler Zuschauer, natürlich auch im Stadion dann nicht bedenkt, ist auch irgendwo normal. Und wir müssen es auch ein bisschen ab, sage ich, weil wir einfach eine Person der Öffentlichkeit sind, dass es vielleicht auch da Ärger gibt oder auch Neid oder Missgunst, was auch immer. Aber das will ich auch nochmal betonen, dass der Background auch nochmal entscheidend ist. Und dass deswegen die Wege auch manchmal ganz anders verlaufen. Und es gibt auch viele Beispiele, wo das auch richtig ins Krachen kommen kann, weil da eben keine Aufklärung stattgefunden hat oder kein Umgang gefunden worden ist, der gut ist, der sich positiv auswirkt aufs Leben. Und deswegen, ja.
Ja, aber auch wirklich, um nochmal ein Schlusswort zu finden, dass, wenn man überlegt, klar, wir könnten ein neues System erfinden mit keine Ahnung, Finanzberater, die im Verein verwurzelt sind und wie auch immer, wäre natürlich schon irgendwie eine Möglichkeit, aber
die beste Anleitung steht halt hier
ist
drin.
So, ne? Ja, es ist wie bei allen Themen, wir haben in der Beziehung mit Gott, in Gottes Wort, die Anleitung für ein perfektes Leben, wie wir Leid vermeiden können, wie wir ja einfach in der Bestimmung leben, wofür wir Menschen gemacht sind. Und wenn sich jeder danach richten würde, dann würde die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht, und dann wären die Leben nicht so zerstört, wie sie teilweise zerstört sind. Und da einfach auch wieder, wenn du jetzt zuhörst und du hast vielleicht diesen Glauben noch nicht so erfahren, wir ermutigen dich da einfach wirklich mal in die Bibel reinzuschauen, mal zu beten, vielleicht mal eine Gemeinde zu suchen, oder wenn du jetzt auch Profifußballer bist und zuhörst, auch wirklich dich gerne mal mit uns connectest. Wir ja haben einfach, wie gesagt, auch aktive Profis, die damit zu tun haben, die gerne da auch dir weiterhelfen. Und ja, deswegen, es gibt nichts Besseres als sein
Leben. Wahren Reichtum in der
Bibel. Ich suche den wahren Reichtum in der Bibel. Mau, du hast es.
Haken dran.
Genau, ich will jetzt auch nicht zu viel noch blabbern zum Schluss. Ganz dezent. ja, nee, also Udo, erstmal vielen, vielen Dank.
Yes,
für deine, sehr gerne. Für deine Offenheit.
Cool.
Ja.
Spaß gemacht.
Das wird nicht zum letzten Mal sein, versprechen wir dir.
Danke, Udo. Danke auch dir, Joni.
Genau, zum
Aufnehmen.
Hinter der Cam.
Und habe ich noch jemanden vergessen? Nee, waren alle.
Deine Eltern.
Ah, Genki, danke dir auch noch.
Ne? Ja,
schön war's. Wie immer.
Ja, und dann, sogar, ne? und dann hoffen wir, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Schaut gerne, auch wenn ihr jetzt in der Podcast-App schaut, mal bei YouTube vorbei, da seht ihr auch das ein oder andere schöne Gesicht. Oder ja, ihr schaut, wenn ihr bei YouTube geschaut habt, mal im Podcast vorbei, wenn ihr es mal auch außerhalb irgendwie beim Autofahren oder so hören wollt. Wir sind auf allen Kanälen da und ja, hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Was wird?
Da sind wir.
Ich hab nur noch gedacht.